Und was machst du so? Der Podcast für außergewöhnliche Berufe und Hobbys vom Jugendradiomagazin Funkenflug.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Funkenflug und was machst du so? Letzten Monat habt ihr die Anna gehört, da ging es noch darum, wie man Schauspieler im Kindertheater wird. Heute bin ich da, der Markus, und neben mir steht Stefanie. Erstmal hi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wer bist denn du?
Stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Stefanie, ich bin Hundetrainerin und ich bilde Assistenzhunde aus für das Deutsche Assistenzhundezentrum hier in Nürnberg. Und auch in München und Amberg. Und ja, arbeite den ganzen Tag eigentlich mit den Hunden zusammen und mit den Menschen dazu.
Jetzt ist ja Hundetrainer erstmal schon mal kein normaler Job. Was hebt denn die Assistenzhundetrainerin davon ab?
Ja, der Unterschied oder was das ausmacht, ist im Prinzip, dass man eben mit Menschen arbeitet mit einer Behinderung. Mhm. Das macht natürlich erstmal einen großen Unterschied. Und dann auch machen ja Hundetrainer viel Familienhunde, machen auch Beschäftigungskurse, solche Sachen und mehr die Grunderziehung. Und bei den Assistenzhundetrainern, wir fangen auch an mit der Grunderziehung erstmal bei den jungen Welpen und dann eben aber noch dazu die Aufgaben, die Spezialaufgaben, die dann eben der Assistenzhund speziell kennen muss. Bei der Grunderziehung gibt es auch schon Unterschiede, sogenannte Standards, die ein Assistenzhund können muss. Das ist ein bisschen anders als beim Familienhund. Man hat eben einfach auch ein Regelwerk drumherum. Es gibt am Ende ja auch eine Prüfung, die der Hund bestehen soll. Und dadurch hat man da so ein bisschen einen Fahrplan, wo es dann hingehen soll. Und der große Unterschied ist dann natürlich auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Da sind natürlich auch ganz viele Themen noch daneben, weswegen ja eben der Assistenzhund auch benötigt wird. Deswegen ist so der große Unterschied, dass man sich eben auch mit den Erkrankungen der Hundehalter beschäftigen muss und dann eben nochmal mit dieser speziellen Ausbildung für die Hunde und das dann auch kombinieren muss und da häufig auch etwas kreativ in der Umsetzung sein muss, weil natürlich nicht für jeden Menschen dann alles so einfach möglich ist, wie es vielleicht in der normalen Hundeschule dann wäre.
Wo ist dann die Trennung zwischen späterer Assistenzeinsatz und Training? Kann man das so sagen, ab irgendeinem Zeitpunkt? Oder?
Also die Ausbildung dauert ungefähr 2 Jahre und beginnt sofort mit dem Welpen oder beziehungsweise eigentlich schon bevor der Hund angeschafft wird. Letztendlich fangen wir schon an. Also der erste Schritt ist, dass wir ein Vorgespräch führen. Da besprechen wir eben erstmal, welcher Hund es sein soll, welche Aufgaben das sein sollen, wo sich die Menschen eben Hilfe erwünschen. Und dann mache ich mich auf die Suche nach Züchtern, kontaktiere eben in meinem Netzwerk und guck, wer gerade Welpen hat. Und dann gucken wir, ob da ein Wurf dabei ist, den wir uns angucken können. Wenn ja, dann fahre ich da hin und teste den Hund erstmal vorab und guck einfach, ob der geeignet ist, erstmal als Assistenzhund und dann eben auch für die Aufgabe, die er dann später haben soll.
Wie testest du das?
Genau, also das sind vom Deutschen Assistenzhundezentrum sind das eben Tests. Die sind vorgegeben, also die habe ich in der Ausbildung gelernt, wie die gemacht werden. Und umfangreiche Tests, also es braucht dafür so einen Welpen ungefähr pro Welpe eine Dreiviertelstunde, also es ist nicht mal so nebenbei erledigt und da gucke ich mir ganz verschiedene Sachen an, auch ganz individuell, je nachdem welche Art, also zu welchem Menschen der Hund später gehen soll, ob es ein eben PTBS-Hund werden soll, ob es ein Diabetiker-Warnhund werden soll oder was auch immer und guckt dann eben, ob der Hund schon mal grundsätzlich so ein paar Fähigkeiten hat, die in die richtige Richtung gehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal PTBS nehmen, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass die Menschen häufig einfach Probleme haben, rauszugehen, da Ängste haben. Wenn ich da jetzt mir vorstelle, ich würde einen total ängstlichen Hund nehmen und den jetzt da dazu tun, dann habe ich irgendwann einen Menschen draußen stehen, der Angst hat, mit einem Hund, der Angst hat, dann kommen wir da nicht so richtig gut weiter. Ne? Da macht es Sinn, dass wir vorher gucken, ob der Hund einfach sehr ängstlich ist und sehr schreckhaft ist und dann eben schauen, dass wir da auch einen Hund haben, der das auch stressfrei machen kann, weil auch das bringt uns natürlich nicht so richtig viel weiter, beziehungsweise ist es auch nicht fair dem Hund gegenüber, dem dann irgendwas aufzutrainieren und ständig Aufgaben zu geben und ihn in Situationen zu schicken, wo der Hund einen großen oder hohen Stresslevel hat. Deswegen muss man eben auch da gucken, dass das für den Hund immer in Ordnung geht.
Seit wann gibt es dieses Assistenzhundethema überhaupt schon? Also weil Das, was die meisten im Kopf wahrscheinlich rumgeistert, sind klar die Blindenhunde, die gibt es schon eine ganze Zeit, schätze ich mal.
Also Blindenführhunde gibt es tatsächlich schon seit nach dem Weltkrieg, wurde da schon eben angefangen, Blindenführhunde dann auszubilden für eben die Soldaten, die dann erblindet aus dem Krieg wieder zurückkamen. Da ging das schon los, dann wurden auch schon relativ früh Polizeihunde und sowas auch mit ausgebildet. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Der Blindenführhund ist so der bekannteste Assistenzhund, würde ich mal sagen. Und die anderen Assistenzhundarten kamen jetzt immer mehr, vor allen Dingen auch der eben Assistenzhund für so PTBS oder psychische Erkrankungen. Ist in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA oder so, kennt man das viel, viel mehr. Da ist das sehr, sehr bekannt. Bei uns ist das noch sehr unbekannt eigentlich.
Jetzt würde ich nur mal so ein bisschen über deinen Alltag vielleicht gerne reden, weil ich glaube, der ist echt spannend tatsächlich. Gibt es überhaupt so einen Alltag in deinem Job oder ist da eigentlich jeder Tag schon ein bisschen anders?
Ja, es ist schon jeder Tag anders und auch je nachdem, was ich mir halt eingeplant habe, das kann auch sein, dass das dann direkt über den Haufen geworfen wird, wenn ich beim Kunden ankomme und er mir sagt, nee, aber ich habe das Problem, da ist das passiert oder wie auch immer, dann muss man da natürlich auch immer ganz individuell gucken. Dann ist es natürlich auch immer tagesformabhängig, muss man auch dazu sagen, nicht jeder Tag ist gleich, vor allem für Menschen, die einfach eine Behinderung haben, ist es halt manchmal einfach auch tagesformabhängig, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Da kann es auch mal sein, dass nochmal spontan der Trainingsort geändert wird oder solche Sachen. Da muss man eben immer mal gucken, dass das auch für alle Seiten passt, dass wir zum einen natürlich im Training dann auch weiterkommen und unsere Trainings dann auch machen können und ein bisschen ein roter Faden auch drinnen ist in dem Ganzen und nicht einfach wirr irgendwie trainiert wird. Mhm. Dass es aber auf der anderen Seite auch für den Menschen passt. Ja, und auch Hunde haben natürlich eine Tagesform und das kann auch manchmal sein, dass die einfach gerade mal sagen, nö, heute ist nicht.
Und was machst du dann?
Ja, ich gucke mir immer die Situation eben an und dann schauen wir, was möglich ist, was geht, was wir vielleicht verändern können. Also wenn der Hund jetzt zum Beispiel gerade sehr unausgeglichen ist oder sowas, dann frage ich auch, was ist vielleicht davor passiert, was ist gestern passiert. Guck mir einfach die gesamte Situation an und schau, was ich jetzt eben verändern kann, dass wir zum Beispiel weiter trainieren können. Also ob es dann zum Beispiel ist, dass wir sagen, wir wechseln den Ort, gehen irgendwo ein bisschen weiter weg, wo nicht so viel Trubel ist, dass sich der Hund vielleicht besser konzentrieren kann.
Wenn du jetzt überlegst, was ist denn so das Schönste an dem Job oder was machst du am liebsten?
Das Schönste ist eigentlich die Entwicklung der Menschen zu sehen, wenn die dann ihren Hund bekommen und dann wirklich Leute immer mehr aus sich rauskommen, immer mehr auch wieder am Alltag teilnehmen können, Dinge machen, die sie vielleicht vorher nie gemacht hätten, weil sie jetzt eben einen Hund haben, weil sie den jetzt dabei haben, weil sie wissen, dass sie einen Partner an der Seite haben, dass sie auch Hilfe haben, Unterstützung einfach haben. Das ist eigentlich so das Schönste, das mitzuerleben und zu sehen und dann auch, wie die Teams dann immer zusammenwachsen.
Wie lange begleitest du da so ein Team im Durchschnitt?
Circa 2 Jahre.
Schön, du hast gesagt. Das heißt, du hast ja dann diese Entwicklung vom Mensch und gibt es da jetzt so was ganz Konkretes, so irgendeine Geschichte, die dir so richtig hängen geblieben ist?
Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Diabetiker-Warnhund auch in Ausbildung und da war wirklich schön, wir hatten uns über Weihnachten, also der Hund ist so im November, Anfang Dezember eingezogen bei der Kundin. Und wir hatten uns dann eben im Dezember noch gesehen zum Training und dann über Weihnachten ja eine Zeit lang nicht mehr mit den Feiertagen und so weiter. Und dann haben wir uns im Januar wieder gesehen und sie kam direkt, ist aus dem Auto ausgestiegen am Parkplatz und meinte direkt, der warnt alles, der zeigt mir alles an. Und ich habe mir gedacht, ja super, genau so soll es sein. Ne?
Geil. Hey, bei Diabetiker-Warnhunden, die riechen irgendwie das oder wie erkennt es der Hund, ob es jetzt dem Menschen schlechter geht?
Das ist eine angeborene Fähigkeit, also das ist wirklich so, dass wir das in den Tests feststellen, ob das der Hund kann oder nicht kann. Das können auch nicht so viele Hunde, also da ist es auch ein bisschen aufwendiger, einen Hund zu finden, der das dann tatsächlich kann. Und ja, wie gesagt, ist eine angeborene Fähigkeit, das heißt, der Hund macht das auch von sich aus. Wir trainieren das eigentlich nicht großartig auf. Auch das, wie er das anzeigt, ist nichts, was wir auftrainieren, sondern wir gucken, was bietet uns der Hund von sich aus auch an. Manche Hunde machen das einfach gerne, dass sie mit der Nase irgendwie an die Hand stupsen oder sowas. Manche machen das lieber mit einer Pfote oder mit ein bisschen anspringen oder sowas. Also das ist wirklich unterschiedlich und da gucken wir einfach auch, was bietet der Hund uns an und das nehmen wir dann auch.
Ja, cool. Und gibt es auch irgendwas, was du schwierig findest an deinem Job? Oder was dir nicht so den Kick gibt wie andere Sachen?
Also schwierig finde ich eigentlich immer so die Terminierung und auch so diese Büroarbeit, die noch hinten dran hängt, muss ich sagen. Also ich trainiere sehr gerne draußen mit meinen Teams, aber dann irgendwie da die Termine vereinbaren, wieder was zu verschieben, die ganzen Unterlagen fertig zu machen, die ganze Büroarbeit, die noch so dran hängt, ne, das ist jetzt nicht so unbedingt.
Ist jetzt auch kein 8-Stunden-Job wahrscheinlich, ne?
Nein.
Nee. Kannst du das sagen, wie lange du so in der Woche arbeitest ungefähr? Oder ist das eigentlich, kannst du das so Arbeit und gar nicht mehr so richtig trennen?
Also ich kann es eigentlich fast gar nicht sagen. Meine Kunden haben alle meine Handynummer und schreiben mir dann auch mal eine WhatsApp und schreiben mir auch mal irgendwie am Sonntagnachmittag oder so, hier, jetzt ist gerade das passiert. Ich gucke dann halt auch rein, klar, und antworte dann auch mal oder die schicken mir mal ein kurzes Trainingsvideo oder wenn irgendwas gut funktioniert hat oder gar nicht funktioniert hat oder so. Oder ich kriege dann mal auch am Wochenende Videos zugeschickt, wo es dann, hier, guck, wir waren gestern in der Stadt, das war toll. Oder neulich am Wochenende habe ich ein Video bekommen mit einem Hund, der irgendwie übers Feld lief, frei war. Und dann kam ein Rehe dazu und der Hund hat sich abrufen lassen. Das wurde mir dann gleich ganz stolz geschickt. Sowas ist natürlich dann auch schön, das zu bekommen. Und ja, da antworte ich dann auch drauf. Also von dem her gibt es für mich jetzt nicht so richtig die Arbeitszeiten festen. Und auch abends, da geht das manchmal sehr lang, manchmal kürzer, je nachdem.
Und wie viele Kunden hast du zeitgleich? Sind es?
Ich habe im Moment 14 Kunden jetzt im Training, unterschiedlichem Rhythmus. Also es sind zum Teil eben, meistens wenn sie anfangen, dann sehen wir uns wöchentlich. Und dann, wenn es eben das Training gut läuft und wenn es dann auch eher Richtung Ende geht, dann kann es auch sein, dass wir uns mal 14-tägig dann nur sehen oder auch dann noch weniger, ne, wenn dann eben schon das Training steht, wenn schon alles soweit passt. Genau, und es ist dann sehr, sehr unterschiedlich, wie oft man sich dann sieht. Kommt natürlich auch immer auf die Menschen drauf an. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die schon Hundeerfahrung haben. Da muss man dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Trainingsstunden machen. Und es gibt Leute, die brauchen einfach vielleicht mehr Unterstützung. Manche brauchen weniger Unterstützung.
Du hast ja vorhin gesagt, es gibt so einen roten Faden fürs Training. Wie schaut der denn aus? Also das ist ja schon so eine Art Konzept, oder?
Ja, also für mich gibt es natürlich schon so den roten Faden, der irgendwie durch das Training durchführen muss. Das heißt, ich überlege mir nach dem Vorgespräch, den ich mit den Leuten mache, da habe ich ja dann schon so ein bisschen eine grobe Ahnung, in welche Richtung das geht, welche Aufgaben der Hund erlernen soll, was für die Leute wichtig ist, was umsetzbar ist, was machbar ist, wo wir hinwollen. Und dann setze ich mich hin und überlege mir natürlich den Weg, wie wir da hinkommen, welche Aufgaben trainiert werden müssen. Und dann ist es so, auch von der Unterteilung her ist es so, dass wir mit dem Welpen anfangen, erstmal ungefähr ein Jahr lang von der Grundausbildung sprechen. Das heißt, da in den ersten 12 Monaten, in den ersten 12 Lebensmonaten von dem Hund, machen wir erstmal so die ganzen Basics. Da geht es dann auch wirklich los mit an der Leine gehen, rückrufbar sein, solchen Sachen. Dann arbeiten wir auch immer mehr die Standards eben mit ein in der Assistenzhundeausbildung. Und dann im zweiten Ausbildungsjahr geht es dann eben ganz viel um die Assistenzaufgaben.
Das ist dann auch das, was immer ganz unterschiedlich ist, ne? Also
genau, also die Assistenzaufgaben sind ganz unterschiedlich. Auch bei so einem PTBS-Hund, der kann viele Aufgaben haben. Und wir gucken dann eben, was genau welcher Mensch auch benötigt und braucht und was im Alltag einfach auch Sinn macht. Wie gesagt, ganz grob haben wir es natürlich im Vorgespräch schon abgesteckt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Im Training entwickelt sich das aber dann auch immer noch mal ein bisschen, dass mir dann Kunden erzählen, ja, da habe ich irgendwie ein Thema, geht das vielleicht, kann man da irgendwas machen, dass man dann eben noch mal gemeinsam überlegt, wie dann der Hund helfen kann.
Wie wird man das eigentlich?
Wie ist denn eigentlich dein Weg gewesen? Wie bist du denn zu der Hundetrainerin geworden, die du heute bist?
Ja, ich habe auch erstmal Schule gemacht, Studium gemacht, habe einen ganz klassischen Beruf erlernt und dann habe ich eben irgendwann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte und dass ich mich da ein bisschen umorientiere und da bin ich dann eben auf das Hundethema gekommen. Ich hatte dann schon selber einen Hund zu dem Zeitpunkt auch und dann war mir eben klar, dass ich irgendwie mit Hunden auch gern arbeiten möchte. Und dann habe ich eben angefangen, mich auch umzuschauen, habe dann eine Ausbildung als Hundephysiotherapeutin gemacht, habe eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht, zur Hundetrainerin und dann eben auch zur Assistenzhundetrainerin.
Wie kann man da mitmachen?
Also bei der Hundephysiotherapie und bei den Sachen ist es so, dass das nicht geregelt ist. Also es ist ja kein fester Ausbildungsberuf in Deutschland. Das heißt, es sind private Ausbildungsinstitute. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Bei mir war es eine 3-jährige Ausbildung, die ich gemacht habe. Und genau, da habe ich dann alles gelernt im Praktika und in Theorieveranstaltungen, was ich eben so brauche und auch mit Online-Unterstützung. Das war der Teil, dann eben der Hundetrainer-Teil. Da habe ich auch zunächst eine Ausbildung zur Hundetrainerin, ganz klassisch gemacht. Ist auch, bei den Hundetrainern ist es so, dass es da keine feste Ausbildung gibt. Das heißt, das war auch ein privates Ausbildungsinstitut. Dann habe ich mich eben noch selber mit Praktika und sowas auch noch weitergebildet und noch andere Seminare, Fortbildungen gemacht, eben um das Hundetrainingsthema gut zu haben. Dann ist es so, als Hundetrainerin in Deutschland muss man dann eben einen Paragraph 11, heißt es, beim Veterinäramt machen, also das Paragraph 11 Tierschutzgesetz. Da ist eben geregelt, dass Hundetrainer eine Zulassung sozusagen brauchen vom Veterinäramt. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass man entweder bei seinem Ausbildungsinstitut dann eine Prüfung ablegt und dann versucht, die anerkennen zu lassen. Oder bei mir war es dann eben so, dass es, weil mein Ausbildungsinstitut auch weit weg war und mein Veterinäramt dann eben auch gesagt hat, sie würden dann gern selber die Prüfung auch machen und abnehmen, dass ich dann dort eben die Prüfung gemacht habe. Und ja, das ist eine schriftliche Prüfung erstmal, dann ein Fachgespräch, also nochmal ein Theoriegespräch mit der Amtsveterinärin und noch eine zweite Hundetrainerin, Veterinärin kam dazu. Und dann eben auch mit einem Praxisteil, wo ich dann ein Mensch-Hunde-Team eben coachen sollte. Genau, und dann hat man eben diese Zulassung nach Paragraph 11 und dann bin ich eben zur Assistenzhundetrainer. Also das habe ich schon parallel mit angefangen, diese Ausbildung, und habe die dann eben auch beim Deutschen Assistenzhundezentrum direkt gemacht.
Aber das Deutsche Assistenzhundezentrum bietet einfach die Ausbildung für Assistenzhundetrainer dann an. Wo unterscheidet sich da die Ausbildung?
Also bei den Ausbildungen zum Assistenzhundetrainer, da geht es eben auch neben dem Hund viel um die Menschen, um die Erkrankungen, um die Behinderungen, dass man sich da eben natürlich auch auskennen muss, dass man sich natürlich in den ganzen Assistenzaufgaben auskennen muss. Das kommt in der normalen Hundetrainerausbildung jetzt so nicht vor. Ja, und dann, ich meine, Basics sind, überschneiden sich zum Teil, ne? Solche Sachen wie zum Beispiel, wie lernt ein Hund grundsätzlich oder sowas, das überschneidet sich natürlich, ne? Das ist sowohl in der Hundetrainerausbildung drin, als auch in der Assistenzhundetrainerausbildung mit dabei. Und da, ja, da geht man einfach von den wissenschaftlichen Grundlagen aus. Da unterscheidet sich es jetzt nicht so. Es geht dann wirklich mehr um die Aufgaben und ja, dass man sich eben auch mit den Erkrankungen hauptsächlich auch von den Menschen gut auskennt.
Kann ich auch mal probieren?
Was würdest du denn sagen, bringt ein guter Assistenzhundetrainer mit?
Einfühlungsvermögen, eine klare Linie im Training. Das ist auch immer wichtig, finde ich, dass man irgendwo weiß, wo man hin will und wie der Weg funktionieren soll und dann nicht zu weit davon auch abkommt. Man geht natürlich immer individuell auf alle Kundenwünsche ein, aber muss auch irgendwann mal sagen, nee, wir machen jetzt mal das erst fertig und dann kommen wir zum nächsten Thema.
Du musst ja auch immer so die Balance zwischen Hund und Mensch finden. Wie schwierig ist das?
Für mich funktioniert das eigentlich meistens ganz gut. Ich habe das eigentlich noch nie gehabt, dass ich mir gedacht habe, nee, das funktioniert hier überhaupt nicht. Da wird irgendwie der Hund ausgenutzt oder umgekehrt. Das ist eben für mich aber auch wichtig, was ich im Vorgespräch einfach auch schon anspreche und mir natürlich auch ein Bild mache darüber, dass der Hund einfach wirklich nicht nur als Hilfsmittel oder Arbeitsgerät oder sowas angesehen wird, sondern halt einfach Familienmitglied auch ist und auch als solches aufgenommen wird und dann eben zusätzlich diese Ausbildung bekommt und diese Aufgaben noch dazu bekommt.
Und wenn du jetzt Welpen aussuchst, wie einfach fällt dir, dass du so deine persönlichen Vorlieben so nach hinten schiebst und so den Kundenwunsch nach vorne? Ist das manchmal schwierig, oder?
Also man hat natürlich schon auch immer mal ein Bauchgefühl, dass ich jetzt an den Wurf gehe und mir Tests durchmache und dann am Ende denke, okay, ich habe vielleicht 2 Hunde, die im Test ähnlich waren, dass man dann sagt, der hat mir aber besser gefallen, weil der irgendwelche Aufgaben eben besser oder schneller oder zügiger oder was auch immer gemacht hat. Das spielt natürlich schon immer mit rein, aber ansonsten ist es für mich schon so, dass da eine gewisse Distanz drinnen ist und ich schon ganz klar weiß, dass ich da keinen Hund für mich aussuche, sondern für jemand anderen. Der Hund wird nicht bei mir wohnen, nicht bei mir einziehen und von dem her ist da schon eine große Distanz da und das ist schon klar, dass ich da auf die Kundenwünsche eben Rücksicht nehme und auch natürlich nochmal ganz speziell eben guckt, dass die Tests auch ordentlich funktionieren, dass man da auch nicht versucht, irgendwie einen Hund, weil der gerade so süß ist, dann irgendwie doch noch nachzuhelfen oder irgendwas. Ne? Also da muss man schon ganz klar sein, dass man dann die Tests auch wirklich so macht, wie es vorgeschrieben ist und dann eben auch die Auswertung so vornimmt. Und von dem her ist es da schon gut, wenn man da auch für sich selber innerlich einfach eine Distanz hält.
Weil ich glaube, das wird mich umbringen. Also
ja, die Hunde sind alle süß, die Welpen, ne, wenn man da hingeht. Aber es ist für mich dann schon ganz klar, dass das jetzt ein Job ist und dass ich jetzt auch meine Arbeit da erledigen soll und nicht mit den Welpen jetzt irgendwie knuddel und mir dann am Ende selber einen mitnehmen oder sowas. Das funktioniert ja dann auch nicht.
Nee, dann wären es mittlerweile ein paar viele.
Ja.
Gibt es eigentlich irgendwelche Rassen, die besonders oft, die du besonders oft vermittelst oder so? Wie funktioniert das?
Also ich habe Rassen, die häufig vorkommen. Das sind bei mir viele Labradore. Das ist einfach eine bekannte Rasse. Da gibt es einfach auch viele Züchter. Das muss man eben auch immer gucken. Ich habe aber auch Golden Retriever. Also da gibt es alles Mögliche. Es gibt von den Rassen her jetzt mal Außerlistenhunde, die sind ausgenommen. Aber ansonsten gibt es jetzt erstmal keine großen Einschränkungen. Man muss halt immer gucken, dass der Hund individuell passt. Also das ist das Allerwichtigste. Und dass es halt auch zusammenpasst mit dem Menschen. Also wenn jetzt das ein sehr aktiver Hund ist oder eine Rasse ist, die einfach sehr, sehr aktiv ist und das nicht zu dem Menschen oder zu der Familie passt, wo er dann hinkommt, dann muss man eben da ein bisschen gucken, dass das auch zusammenpasst.
Gibt es irgend so eine unterschätzte Rasse in deinen Augen?
So unterschätzt ist für mich immer so ein bisschen der Pudel. Sind einfach wirklich schlaue Tiere und die sind wirklich auch toll im Training. Und die werden aber halt häufig abgestempelt mit, ja, das ist der mit den Locken, der dann irgendwie da hübsch gemacht wird und eine rosa Schleife reinbekommt. Aber das sind auch wirklich tolle Hunde und auch in der Assistenzhundearbeit wirklich super da geeignet.
Ja, sehr cool. Jetzt kostet ja ein Assistenzhund fünfstellig, glaube ich, auf jeden Fall. Bist du dabei, oder? Vom Preis her.
Ja, genau. Also man muss unterscheiden, ob man von Fremdausbildung oder von Selbstausbildung redet. Mhm. Ich spreche immer von der Selbstausbildung. Das ist das, was ich mache. Das bedeutet eben, dass der Hund als Welpe schon bei den Menschen einzieht und dann eben gemeinsam ausgebildet wird. In der Fremdausbildung ist es so, dass der Hund beim Trainer bleibt, fertig ausgebildet ist und dann als fertig ausgebildeter Hund an die Kunden dann quasi übergeben wird. Mhm. Da ist eben der Unterschied. Bei der Fremdausbildung, da ist der Preis auch deutlich höher. Also da spricht man in der Regel so zwischen 15.000 und 30.000 Euro für so einen Hund. In der Selbstausbildung ist dann eben das etwas günstiger. Dafür hat man eben auch die Eigenleistung, die man eben mit erbringt. Wie ich ja schon gesagt habe, dass man im Training einfach auch mitarbeiten muss, dass es mit dieser einen Trainingsstunde in der Woche mit mir jetzt nicht getan ist, sondern die Hunde müssen natürlich immer mitarbeiten und den Hund selber mit ausbilden.
Und wenn du jetzt sagst, ja, wie setzt sich da die Kosten zusammen? Also eigentlich nur für dich und dein Training, ne? Das ist so bei der Selbstausbildung dann das Ganze.
Genau, es ist zum einen eben die Testung im Vorfeld von dem Hund, dann eben die Kosten für den Hund natürlich selber, also die Anschaffungskosten. Der Hund wird dann beim Züchter oder ja, auch immer gekauft, beim Hobbyzüchter. Also es muss auch keine festgeschriebene Zucht sein oder irgendwas, es können auch Hobbyzüchter sein. Dann wird eben der Preis, den der Züchter aufruft, muss bezahlt werden. Dann kommen eben noch die Kosten dazu für, sag ich mal, die normale Hundehaltung, also Versicherungen, Steuer, Futter, Körbchen, Halsband, das Übliche eben, was so ein Hund braucht. Tierarztkosten auch immer ganz wichtig. Und da muss einfach auch klar sein und sichergestellt sein, dass das auch über den ganzen Hundeleben lang auch finanziert werden kann.
Es zahlt jetzt nicht die Krankenkasse, wenn ich das habe, oder? Also so ein Hund.
Nein, leider im Moment nicht. Zur Finanzierung ist es eben so, dass es entweder von der Familie oder von den Personen selbst übernommen wird oder eben Stiftungen da helfen.
Und damit kann man Geld verdienen?
Es ist ja schon dein Traumjob, Hundetrainerin, ne? Jetzt, wie ist es dann trotzdem, kann man davon, ist es einfach nur ein Hobby, das du quasi gut bezahlt kriegst oder ist es schon was, wovon man gut leben kann? Weil das, was das interessiert, also, immer alle so dieses, weißt du, diese, kannst du davon noch leben, Kind-Frage.
Ja, also es ist schon ein Unternehmen, das dahinter steht. Ne? Also ich habe mein ganz normal mein Unternehmen, ich zahle Steuern und ich habe meine Ausgaben und meine Einnahmen und ich kann davon auch leben, ja.
Du bist, also wenn du selbstständig bist, das heißt, du hast, wie risikomäßig ist es dann oder ist es dadurch gut abgesichert, dass du halt immer 2 Jahre lang Kunden hast quasi?
Ja und nein. Also es gibt bei mir jetzt keine festen Verträge, dass ich jetzt sage, jemand, der bei mir anfängt, muss jetzt irgendwie dann auch diese 2 Jahre durchziehen. Das gibt's bei mir nicht. Jeder ist da völlig auch frei. Jeder Kunde kann auch wieder gehen, wenn er möchte. Ne? Das passiert auch manchmal, wenn es zum Beispiel jemandem zu viel wird oder auch mein Hund ausgemustert werden muss. Das kann auch passieren. Aber man hat natürlich schon so ein bisschen Planungssicherheit dadurch, dass man eben ja, mit den Hunden so eng zusammenarbeitet, auch weiß, ob das passt, ob das läuft. Ne? Hat man ja eigentlich schon so ein Gefühl, ob dann alles in Ordnung ist. Man redet natürlich auch immer mit den Kunden immer mal wieder, ob alles passt, ob sie zufrieden sind. Ja, und dadurch hat man natürlich schon eine gewisse Planungssicherheit, die man jetzt vielleicht so in der normalen Hundeschule jetzt nicht unbedingt hat.
Gibt es eigentlich angestellte Hundetrainer?
Ja, gibt es auch.
Gibt es auch, aber die machen nicht Assistenzhundearbeit, oder ist das quasi, dann ist es noch eine größere Firma, wo mehrere Hundetrainer arbeiten quasi.
Ja, also es gibt schon Kolleginnen, Kollegen, die Hundeschulen oder Assistenzhundeschulen betreiben, die dann auch Angestellte haben, die auch Trainer als mit drinnen haben. Das kommt eben immer darauf an, wie jemand das aufbaut, wie man sein Unternehmen aufbaut, wie man das hinstellt, wie man das sich da organisieren möchte. Das entscheidet dann jeder selber. Ich mache es im Moment alleine, ich habe jetzt keine Angestellten. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, jemanden zu finden, dem man auch dann vertraut, der dann auch das machen möchte auf Angestelltenbasis und ja, der auch die Ausbildung, das Wissen hat oder den man dann eben selber ausbildet oder je nachdem, wie man das dann eben machen möchte. Aber das ist eine Herausforderung, da wirklich jemanden zu finden, weil es eben kein so ein Standardberuf ist, wo ich jetzt einfach mal eine Stellenausschreibung mache und dann sage, alles klar, da bewirbt sich jetzt jemand und dann kann ich mir da was aussuchen.
Aber sind da generell, werden Leute gesucht in eurem Bereich oder ist es eher so, dass du sagst, oh Gott, bitte nicht der Nächste so?
Also ich habe viele Anfragen und ich würde eher jemanden suchen, ja.
Oh, krass, okay. Aber was hält dann die Leute davon ab, denkst du? Weil es ist ja eigentlich, ich glaube, schon so ein bisschen so ein Kindheitstraumjob, so ich arbeite den ganzen Tag mit Hunden und Menschen, das macht eigentlich Spaß, ist das... Was hält die Leute ab, was glaubst du?
Ich glaube, es ist zum einen eben diese Frage, kann man davon leben? Mhm. Das macht, glaube ich, ganz viel aus, dass das einfach auch in vielen Köpfen so drin ist, davon kann man einfach nicht leben. Ne? Mhm. Das ist ein Hobby und man kriegt halt irgendwie ein bisschen was dazu und fertig. Das ist, glaube ich, so ein Teil. Dann ist es auch, dass es eben kein Standardberuf ist, den man jetzt einfach mal eine Ausbildung macht und dann ist man eben Hundetrainer oder Assistenzhundetrainer. Das ist, kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass es eigentlich immer irgendwie über Quereinsteiger funktioniert. Also, dass man irgendwie erst einen Beruf gelernt hat oder so, ist, glaube ich, die allermeisten, die ich kenne, haben davor irgendwas anderes gemacht. Mhm. Das ist es. Und dann die Ausbildung selber ist eben, wie gesagt, auch Privatsache sozusagen und kostet einfach auch ein Geld.
Okay.
Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also, die ist nicht für umsonst. Auch die Ausbilder lassen sich natürlich bezahlen. Und das ist schon auch aufwendig, das ist zeitaufwendig, das ist kostenaufwendig. Ja, man muss natürlich dann auch in seinem ursprünglichen Job vielleicht ein bisschen die Stunden kürzen oder schon ausscheiden oder was auch immer, damit man auch die Zeit aufbringen kann, sich mit dem Thema dann eben entsprechend auseinanderzusetzen, dass das dann am Ende auch funktioniert. Und dann geht man natürlich auch in die Selbstständigkeit, was auch immer ein Risiko mit dabei ist, ne?
Wie gut ist eigentlich generell der Zusammenhalt unter euch Assistenzhundetrainer? Wie viel gibt es überhaupt in Deutschland? Oder?
Also im Deutschen Assistenzhundezentrum haben wir ja Standorte in ganz Deutschland und wir sind schon gut miteinander vernetzt. Da gibt es auch kein Konkurrenzgehangel oder sowas. Also habe ich zumindest noch nie erlebt. Im Gegenteil, wir sind eigentlich immer so, dass wir auch, wenn wir Anfragen bekommen, die wir gerade selber nicht machen können oder sowas, die geben wir dann auch gern weiter, tauschen uns untereinander aus, sagen uns auch mal gegenseitig, Mensch, ich war jetzt bei einem Züchter, ich habe da 2 Hunde gefunden, die würden passen. Ich nehme einen für meinen Kunden. Braucht vielleicht noch jemand oder sucht gerade noch jemand. Vielleicht kann man da irgendwie einen Kontakt herstellen oder sowas. Also das ist generell wirklich sehr, sehr gut unter uns Trainern jetzt eben im Assistenzhundezentrum.
Wie funktioniert ja die Kommunikation? Also klar, wahrscheinlich so normal über Telefon, aber habt ihr so ein Jahr, also ein Jahrestreffen oder wie kann ich mir das vorstellen? Eine Weihnachtsfeier, ich weiß es ja nicht.
Ja, also wir haben halt WhatsApp-Gruppen, wir haben Facebook-Gruppen, wo wir uns austauschen. Wir haben uns eben in den Ausbildungen, sehen wir uns ja immer wieder. Wir haben auch regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, wo man sich eben auch immer wieder dann auch sieht und trifft und sich dann auch immer wieder austauscht. Und es gibt auch so Trainer-Talks online, wird das gemacht über Zoom. Da sehen wir uns eben auch regelmäßig, können uns auch mal austauschen, können auch mal sagen, Mensch, ich habe jetzt da ein Problem oder irgendwas ist komisch oder ich habe da ein komisches Gefühl, ich schilde euch mal den Fall, gebt mir mal einen Tipp, wie seht ihr das denn oder sowas. Ne? Das kommt natürlich auch immer mal wieder vor. Und dann eben, das sind auch die jüngeren Trainer, die es vielleicht gerade erst anfangen mit dabei, die dann auch nochmal fragen, Mensch, wie organisiert ihr vielleicht das oder wie kann man das am besten umsetzen oder sowas. Da ist eigentlich der Austausch auch wirklich gut. Und dann haben wir eben noch die Geschäftsstelle, die Hauptgeschäftsstelle, da haben wir ja auch die Ausbildung selber, wurde da auch ein Ansprechpartner zugewiesen an jeden Trainer. Also ich habe da eben auch meine Ansprechpartnerin und da kann ich mich auch jederzeit hinwenden, kann mal kurz eine E-Mail schreiben oder sowas und kann sagen, hier, ich habe irgendwie das Thema oder ich bräuchte mal eine Unterstützung oder irgendwas. Dann funktioniert das auch immer sehr, sehr gut.
Okay, du hast ja gerade schon die jungen Trainer angesprochen. Was würdest du denn jetzt Leuten raten, die jetzt sagen, okay, hört sich nach einem coolen Job an, wie sollten die am besten vorgehen?
Also ich würde empfehlen, erstmal vielleicht ein Praktikum oder sowas zu machen, einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern in die Arbeit, mal zu gucken, ob das wirklich was ist. Man stellt sich das auch häufig einfach anders vor. Was ich auch oft höre, ist, ja, ich wollte mit den Hunden arbeiten. Es ist aber faktisch einfach so, dass man mit den Menschen arbeitet. Also ich coache den ganzen Tag den Hundehalter. Ne? Natürlich gucke ich mir den Hund an, es geht immer um Hunde, aber letztlich trainiere ich oder coache ich eigentlich die Menschen, wie sie eben ihrem Hund was beibringen können. Genau, und wie das eben alles funktioniert mit den Hunden. Und dessen sollte man sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass man dann eben mit den Menschen auch zusammenarbeiten muss und muss das auch mögen. Und deswegen also würde ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal ein Praktikum zu machen und dann mal ein bisschen reinzuschnuppern, ob das überhaupt von der Arbeit her passt. Wenn man sich dann dazu entscheidet, dann würde ich mich auf jeden Fall gut informieren, was es so an Ausbildungsmöglichkeiten, an Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Da gibt es wirklich ein breites Portfolio. Ja, und wenn es um Assistenzhundearbeit geht, dann würde ich natürlich empfehlen, Kontakt zum Deutschen Assistenzhundezentrum aufzunehmen und da sich die Ausbildung einmal anzugucken. Da ist auch online wirklich sehr, sehr viel an Infomaterial da, was man dann mal angucken kann. Und genau, dann kann man da sich eben auch informieren und da auch mal reinschnuppern und dann die Ausbildung starten. Die Internetadresse www.deutschesassistenzhundezentrum.de.
Das ist ein sehr, sehr cooles Schlusswort. Dann danke, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut. Danke für euch fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, der Markus. Nächstes Mal ist wieder ein anderer Funkenflug-Kollege hier am Mikrofon. Bis bald. Ciao.
Und was machst du so? Ist ein Podcast des Jugendradiomagazins Funkenflug auf Max Neo. Produziert im Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Unterstützt vom Bayerischen Jugendring über das Fachprogramm Medienpädagogik aus Mitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung.